Evangeliums. Und zwar umfasst das Kapitel 6, das ist dieser Teil, der sich um das Passa im Jahr 31 herum gruppiert. Ich lese Kapitel 6 ab Vers 1. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und eine große Volksmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, damit diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brote reichen nicht für sie aus, dass jeder ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies für so viele? Jesus sprach: Lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus nun nahm die Brote und, als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen, die gegessen hatten, übrig geblieben waren. Zunächst mal bis hierhin. Wir sehen, in Vers 4 wird klar gemacht, dass jetzt eben dieser Teil charakterisiert ist durch das Passafest, das damals nahe bevorstand. Der Herr war aber noch in Galiläa, also stand erst noch bevor, dass er dann zum Passa nach Jerusalem gehen sollte. Nun, es gab ein Problem. So viele Leute, und die hatten nicht dafür gesorgt, dass auch genügend Essen da war. Aber ein kleiner Junge, es wird nicht gesagt, ob das seine Mutter war, das ist das Naheliegendste. Die hatte gesorgt dafür, dass der Kleine etwas dabei hatte. Der wollte hingehen und diesen Mann hören, von dem viele sagten, das ist der Messias. Und diese Mutter oder wer auch für ihn sorgte, packte 5 Gerstenbrote und 2 Fische ein. Und so viele Erwachsene waren da, die haben überhaupt nicht geplant. Aber der Herr Jesus hatte einen Plan. Er sagte zu Philippus, nur einfach, um ihn zu testen: Wie soll das gehen, um diese Leute zu versorgen? Und er sagt, 200 Denare reichen nicht. Ein Denar war damals der Lohn für einen Arbeiter pro Tag. Das sehen wir aus Matthäus 20, wo für Tagelöhner ausgemacht wird, einen Denar für die Tagesarbeit. Also 200 Denare, das sind 200 Tageslöhne. Und dann kommt eben Andreas, den wir kennen aus Kapitel 1. Das war einer der ersten, die eben zu denen gehörten, welche den Herrn Jesus aufnahmen und dadurch das Recht bekommen haben, Kinder Gottes zu werden. Auch Philippus natürlich, der getestet wurde, war einer der Ersten. Das wissen wir ja. Philippus fand den Herrn Jesus und also wurde von dem Herrn Jesus gefunden und dann fand er Nathanael, ja, und so kam auch Nathanael zum Herrn Jesus. Also diese Männer da, die Kinder Gottes waren, die sind da mit involviert und dieser Andreas kommt mit einem kleinen Jungen als Vorschlag. 5 Gerstenbrote und da müssen wir den Zusammenhang sehen zum Passafest. Immer in der Woche des Passafestes musste man noch ein weiteres Fest feiern am Tag nach dem Sabbat. Wir schlagen auf, 3. Mose 23. Da werden ja die 7 Feste des Herrn beschrieben, von Passa bis Laubhütten. Und bei der Beschreibung des Passas da muss man voranschreiten bis Vers 9 und dann heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und er soll die Gabe vor dem Herrn weben zum Wohlgefallen für euch. Am nächsten Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Und so weiter. Und da sehen wir, das Erstlingsfest, das fällt in die Passawoche hinein. Und zwar so, dass es auf den ersten Tag nach dem Sabbat fallen sollte. Das fiel immer auf einen Sonntag. Und das war das Erstlingsfest der Gerste. Denn die ist reif im Passamonat Nissan. Der Weizen kommt erst später. Da muss man dann von diesem Erstlingsfest ja 7 Wochen zählen. Und der 50. Tag, das ist dann das Pfingstfest, das Fest der Wochen. Und das fiel natürlich auch immer wieder auf den Sonntag. Weil man rechnet ja von diesem Sonntag an, ja, 50 Tage. Und das entspricht dann eben dem Fest der Wochen, dem Pfingstfest. Und dort musste man auch eine Korngabe zum Herrn bringen, aber das war dann Weizen. Da kommt man etwa auf Anfang Juni und da war der Weizen reif. Aber zuerst musste man am Pfingstfest eben diese Erstlingsgabe bringen, 2 Brote aus Weizen, Mehl. Und erst dann durfte man im ganzen Land die Weizenernte einbringen. Und eben bei dem Erstlingsfest in der Passawoche, da wurde eine Gabe dem Herrn dargebracht, die Erstlingsgabe. Und das war von Gerste. Und erst danach durfte man Gerste ernten im ganzen Land Israel. Nun sind wir aber hier in Johannes 6, ja vor dem Passa. Das heißt, in der Zeit war es noch nicht erlaubt, Gerste zu ernten. So waren diese Brote von dem Jungen noch von Mehl vom letzten Passa. Oder, es konnte ja auch älter sein, ja. Und es ist aber wichtig, dass es hier um Gerstenbrote geht, gerade im Zusammenhang mit dem, dass ja diese Geschichte gruppiert wird um die Zeit von Passa. Das war die Zeit für Gerste. Und sprach natürlich in einer ganz besonderen Weise von dem Messias. Er ist ja eben der Erstling der Entschlafenen. So wird der Jesus genannt in 1. Korinther 15. Ich gebe die Stelle kurz an. So wird er bezeichnet als der Erste, der aus den Toten auferstanden ist und nie mehr stirbt. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. So spricht also dieses Erstlingsfest mit den Gersten von seiner Person und von seiner Auferstehung. Wörtlich steht hier in Vers 9 nicht zwei Fische, sondern das griechische Wort Opsarion. Ion ist die Verkleinungsform wie Le, Hansle im Süddeutschen oder Lein, ja. Es wäre korrekt zu übersetzen, zwei Fischlein. Und damit wird klar, das waren zwei Süßwassersardinen aus dem See Genezareth. Und hier sind wir ja am See Genezareth, Vers 1. See von Galiläa oder von Tiberias. Ja, das war übrigens das Hauptnahrungsmittel der Menschen dort rund um den See. Brot und normalerweise gepökelte Süßwassersardinen. Und dieser Junge war bereit, das, was ihm da mitgegeben wurde von zu Hause, das herzugeben für alle. Und der Herr Jesus konnte daraus einen so großen Segen bereiten, dass die 5000 Männer plus die Frauen plus die Kinder, die da waren, wie dieser Junge, ernährt wurden und am Schluss waren 12 Handkörbe voll übrig geblieben. Und natürlich ist kein Zufall, dass es 12 Handkörbe sind, denn sie weisen auf die 12 Stämme Israels hin, für die der Messias gekommen ist, um zu sterben und dann aufzuerstehen. Nun, die Reaktion ist enorm in Vers 14, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat. Sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Die realisieren, das muss der Messias sein. Aber aufgrund des Zeichens. Und wir haben gesehen, einfach Glaube aufgrund eines Zeichens ist zu wenig. Man muss glauben aufgrund des Wortes. Und wir haben das ja schon gesehen, dieses Problem in Johannes 2. Ich erinnere daran, in Vers 23, als er aber in Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen. Denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Man muss das Wort glauben und dann wird man gerettet. Und da möchte ich nochmals zurückblenden, was wir heute Nachmittag hatten in Johannes 5, Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die ihr Gehör geschenkt haben, werden leben. Nicht die, die Zeichen gesehen haben und geglaubt haben, sondern die der Stimme des Sohnes Gottes Gehör geschenkt haben. Und da möchte ich gleich noch etwas ergänzen, was ich heute Nachmittag nicht gesagt habe. Ich habe erklärt, die Toten, das bedeutet die geistlich Toten, ja? Also Gott sieht uns gewissermaßen als wandelnde Leichen in unserem Zustand vor der Bekehrung. Und jetzt, wie kommt die Wende? Wie kann ein Mensch gerettet werden? Er muss die Stimme des Sohnes Gottes hören und ihr Gehör schenken und dann kommt er zum Leben. Dann wird er leben. Und das ist jetzt ganz wichtig, dieser Vers, weil es gibt diese Lehre und sie verbreitet sich. Und man könnte jetzt bekannte Namen, Autoren von Büchern, die oft gelesen werden unter Gläubigen, nennen. Und die lehren, es ist so mit der Wiedergeburt. Das ist nicht der Mensch, der sich entscheidet, sondern Gott hat bestimmte Menschen erwählt. Und diesen Menschen gibt er in einem bestimmten Punkt, den er festgelegt hat, gibt er die Wiedergeburt. Und wenn sie wiedergeboren sind, dann können sie glauben. Der Mensch sei völlig verdorben und darum könne der Mensch gar nicht sich bekehren. Er ist verdorben und das geht gar nicht. Er kann auch nicht glauben. Aber es kommt von Gott her, dass er die Wiedergeburt schenkt und dann kann der Mensch glauben und sich bekehren. Und wir sehen einfach, was das Wort Gottes sagt. Die Toten hören die Stimme des Sohnes Gottes. Das sind Menschen, die noch nicht errettet sind, noch nicht wiedergeboren sind. Also die Lehre, der Mensch sei so völlig verdorben, dass, und das stimmt ja, der Mensch ist nach Gottes Wort völlig verdorben. Aber das bedeutet nicht, dass er als nicht wiedergeboren, als Verlorener, nicht die Stimme des Sohnes Gottes hören kann und ihr Gehör schenken kann und dann das Leben bekommt. Also die Wiedergeburt ist die Antwort Gottes auf die Bereitschaft des Menschen, auf Gottes Zug hin nachzugeben, die Sünde zu bekennen, umzukehren, zu bereuen. Dann gibt Gott das Leben. Aber das geschieht eben durch das Hören des Wortes Gottes und nicht einfach beeindruckt sein von Zeichen und Wundern. Und darum ist es wichtig, jetzt hier in Kapitel 6, Vers 14, die Leute sahen Zeichen und sie sagen, das ist wahrhaftig der Prophet. Der Prophet. Das ist ein Rückverweis auf 5. Mose 18, Vers 15. Und darum geht der Herr Jesus weg. Er sah, er erkannte, dass sie jetzt drauf und dran waren, ihn zum König zu machen. Aber dann wäre das eine rein politische Sache geworden, ohne Erneuerung. Nein, es war nötig, der Herr Jesus kam in das Seine, die Seinen nahmen nicht an, aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Auch da übrigens nicht, die waren schon wiedergeboren und dann nahmen sie ihn auf. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und dann wird gesagt, die eben aus Gott geboren sind. Und darum hat der Herr Jesus sich da zurückgezogen. Vers 16, als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See und sie stiegen in ein Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon dunkel geworden. Und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See erhob sich, weil ein starker Wind wehte. Dieser Wind ist der berühmte Scharkiyeh, wie die Araber ihn nennen. Der Wind, der von den Golanhöhen runterkommt und diesen idyllischen See Genezareth in Kürze in eine tobende Masse verwandeln kann. Und bis in die moderne Zeit haben die Fischer diesen Wind gefürchtet. Jetzt kommt er. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See gehen und nahe an das Schiff herankommen. Und sie fürchteten sich. Er aber spricht zu ihnen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff an dem Land, zu dem sie hinfuhren. Nun sehen wir hier, dass direkt verbunden mit diesem Wunder der Brotvermehrung ist auch dieses Wunder, wie der Herr Jesus, nachdem die Jünger durch den Sturm gegangen waren, wandelnd auf dem Wasser zu ihnen kommt und sie aus der Not rettet. Und sogleich auch ans Ziel führt. Diese Geschichte hat eine wunderbare symbolische Bedeutung, denn so wie die Jünger ohne den Herrn Jesus über den See fuhren, in dieser Dunkelheit, So sollte der Weg der Gläubigen aussehen, nachdem der Herr Jesus hier auf der Erde seinen Dienst vollbracht haben würde. Und zwar die Gemeinde ist gewissermaßen wie dieses Schiff und sie geht durch die Stürme und die Dunkelheit der Welt hindurch. Aber wir haben gesehen, der Herr Jesus war auf dem Berg. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass er dort gebetet hat. So wie der Herr Jesus heute als der hohe Priester im Himmel für uns betet, damit wir ans Ziel kommen. Und der Moment, es könnte jeden Tag sein, wird kommen, wo der Herr Jesus plötzlich kommt, auf übernatürliche Weise. Damals wandeln auf dem Wasser, der Jesus wird kommen zur Entrückung und wird uns ins himmlische Land führen, so wie sie dann auch gleich am Ufer waren. Wir lesen weiter, Vers 22. Am folgenden Tag sah die Volksmenge, die jenseits des Sees stand, dass dort kein anderes Boot war als nur eins, in das seine Jünger gestiegen waren. Und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern seine Jünger allein weggefahren waren. Es kamen aber andere Boote aus Tiberias, nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr gedankt hatte. Als nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Interessant, Menschen suchen Jesus. Und jetzt sehen wir gleich, wie also diese Ereignisse so eng verknüpft sind. Die Brotvermehrung und jetzt das, was folgt in Kapernaum. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Die merken also, irgendetwas ist da unerklärlich gegangen. Und das ist ein Wunder seines Kommens gewesen. Er ging über das Wasser. Aber wir werden später im Johannesevangelium, in Johannes 20, sehen, wie der Jesus wieder nach seiner Auferstehung ein Wunder seines Kommens macht, indem er nämlich trotz der verschlossenen Türen mitten unter den Jüngern erscheint. Und das zweimal. Also wir haben drei Wunder seines ungewöhnlichen Kommens. Und dieses Kommen auf dem See ist ein Bild seines Kommens in der Zukunft zur Entrückung. Und sein Kommen in Johannes 20, in der Mitte der Jünger, als sie am ersten Tag der Woche versammelt waren, das ist ein wunderbarer Vorgeschmack gewesen von dem, was ab Pfingsten Sache sein sollte. Nämlich die Gemeinde entstand am ersten Tag der Woche. Pfingsten war am Sonntag. Das heißt, am ersten Tag der Woche, dem Tag der Auferstehung, ja, der an den Tag der Auferstehung erinnert. Und die Gemeinde entstand an diesem Tag und darum wurde dieser Tag ganz entscheidend charakteristisch für die Gemeinde. Und wir lesen dann in Offenbarung 1, Vers 10 zum Beispiel: Ich war am Tag des Herrn im Geist, sagt Johannes. Und der Ausdruck, der Tag des Herrn, kommt so, wie das dort steht, nur an dieser Stelle vor. Das ist nämlich nicht der Ausdruck, der Tag des Herrn für den Tag des Gerichts, wie an vielen anderen Stellen im Alten und Neuen Testament, sondern es heißt wörtlich, der dem Herrn gehörige Tag. Und das kann man nachweisen bis in die frühe Christenheit zurück, außerbiblisch, dass dieser Ausdruck bezeichnet den ersten Tag der Woche. Und das war der spezielle, der dem Herrn gehörige Tag. Und das sollte der typische Tag werden für die Gläubigen. Und natürlich jeder Tag gehört dem Herrn. Aber ein Tag besonders, das heißt, das ist der Tag, wo wir uns dann nicht auf unsere Geschäfte konzentrieren, sondern auf die Sache des Herrn. Und darum ist das der ideale Tag für die Zusammenkünfte als Gemeinde, die am Tag des Herrn entstanden ist. Ja? Und Darum lesen wir zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 20, Vers 6, in Troas war das so, am ersten Tag der Woche waren wir versammelt, um Brot zu brechen. Ja, und was hatten die Jünger erlebt? Eben ein Wunder seines Kommens, die Türen waren verschlossen, der Herr erscheint in der Mitte. Und eine Woche später, in Johannes 20, wieder, der Herr kommt, trotz der verschlossenen Türen. Und so ist das. Der Herr hat ja verheißen in Matthäus 18, Vers 20, da wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist eine wunderbare Verheißung für uns Gläubige, die wir zur Gemeinde, zur Ekklesia gehören, dass wir so zusammenkommen dürfen und dann erleben dürfen, wie der Herr in einer ganz besonderen Weise gegenwärtig ist und in unserer Mitte erscheint. Und wir lesen in Johannes 20, sie freuten sich, als sie den Herrn sahen. Und so ist es auch, wenn wir so zusammenkommen dürfen, am ersten Tag der Woche, dass es immer wieder eine tiefe Freude ist, den Herrn zu sehen mit den Augen des Herzens, mit den Augen des Glaubens. Ja, also diese Menschen haben gemerkt, da ist irgendetwas geschehen. Und sie suchen Jesus in Kapernaum. Jetzt werden wir aber im Weiteren sehen, es gibt Suchen und Suchen. Genauso wie wir schon gesehen haben, es gibt Glauben und Glauben. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, wieder Amen, Amen. Ein ganz besonderes Wort kommt. Ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott versiegelt. Also der Herr Jesus macht klar, bleibt nicht stehen bei diesem Wunder mit den Broten. Das war etwas Besonderes für euch, das zu erleben, wie aus 5 Broten und 2 Fischen schließlich Tausende von Menschen gesättigt wurden. Aber der Herr Jesus sagt, dass das auf etwas Höheres hinweist. Und das ist genau die Bedeutung des Ausdrucks Zeichen, wenn von Zeichen und Wundern gesprochen wird. Ein Zeichen weist auf etwas anderes hin. Das ist nicht die Sache selbst, nicht wahr? Hier gibt es ein Zeichen da oben. Das ist grün und das bedeutet Notausgang. Aber wenn jetzt ein Problem entsteht in diesem Saal, bitte ich nicht dort beim grünen Licht durchzugehen, sondern unten durch. Geht besser. Ja, man kommt besser raus. Das ist nur ein Zeichen. Das weist aber auf etwas anderes hin. Und das Zeichen selber ist nicht das Wichtige. Wenn es um Rettung geht, dann muss man unten durch. Denn das Zeichen, der Pfeil zeigt es ja, weist hin, da unten muss man raus. Und dann kann man, kann man sich in Sicherheit bringen. Und so erklärt der Jesus, wirkt nicht für diese Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die bleibt ins ewige Leben. Was ist denn das für eine Speise? Auf die eben das Brot hinweist. Nun, wir wissen ja schon, die Gerstenbrote weisen auf den Messias hin, der für uns sterben und auferstehen sollte. Aber wir gehen da weiter. Vers 28. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Es ist hier ein Dialog entstanden, nicht wahr? Und wir wissen, das war in Kapernaum, ja, Vers 24. Aber Schauen wir mal in Vers 59 nach. Als dieser ganze Dialog zu Ende ist, steht dort: Dies sprach er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Das war in der Synagoge. Da hat dieses Gespräch stattgefunden. Und zwar ist es ja so, man hat am Anfang des 20. Jahrhunderts in Kapernaum begonnen zu graben und hat Häuser entdeckt aus der Zeit der Evangelien, aus der Zeit Jesu. Und da haben wir sogar eine Synagoge entdeckt mit großen Kalksteinen. Sehr erstaunlich, denn dort gibt es gar keine Kalksteine. Die muss man von weit her da importieren. Die typischen Steine dort sind schwarzer Basalt, ein vulkanisches Gestein. Und dann hat man herausgefunden, diese Synagoge stammt etwa aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Nach Christus. Aber da haben wir festgestellt, diese Synagoge aus dem 3. Jahrhundert mit den Kalksteinen, das weist hin, dass sie da irgendwie, die Juden in Kapernaum, ziemlich reich geworden sind, dass sie so teure Steine da importieren konnten. Aber darunter, die Fundamente sind aus Basalt und die stammen aus dem 1. Jahrhundert. Und da haben wir die originalen Fundamente der Synagoge, die hier erwähnt ist, gefunden. Und wir wissen aus Lukas 7, das war ein Zenturion, also ein Offizier über 100 Soldaten, der das Volk Israel liebte. Und der hatte in Kapernaum diese Synagoge gespendet. Hat ihnen diese Immobilie ermöglicht. Ein Römer, der das Volk Israel liebte. Interessant, Antisemitismus war damals sehr verbreitet, aber der hat Israel geliebt. Und das ist auch dieser Mann, der sein Vertrauen auf den Herrn Jesus setzte. Und der Herr Jesus sagt sogar, in Israel habe ich nicht solchen Glauben gefunden, wie bei diesem römischen Hauptmann. Ja, also das war in dieser Synagoge. Aber jetzt fragen wir uns, das ist ein Dialog, das ist ein Gespräch. Was war denn das? War das? Das war eine Synagogenzusammenkunft. Und das war eben üblich, dass das auch gepredigt wurde im Dialog. Ja? Das finden wir zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 20. Troas, erster Tag der Woche, versammelt, um Brot zu brechen. Und dann lesen wir, dass Paulus das Wort verzog bis Mitternacht in der ersten Phase. Später dann noch länger. Und da heißt es dort in diesem Text, er hat sich da in der Versammlung unterredet. Und das ist griechisch dialekomai. Dialog kennen wir auf Deutsch. Dialekomai kann bedeuten, eine Rede halten, aber auch im Zwiegespräch. Und das heißt also, der Apostel Paulus hat immer wieder auch so gepredigt, dass er Fragen gestellt hat und die Brüder haben geantwortet. Und das war schon in der Synagoge so. Allerdings die Frauen, die durften nicht in der Synagoge. In anderen Zusammenkünften so konnten die Frauen auch sprechen. Oder wenn der Herr Jesus öffentlich gepredigt hat, hat er auch eine Frau aufgefordert. Wer hat mich berührt? Und er wusste ja genau, dass es eine Frau war, die musste dann in der ganzen Öffentlichkeit hervortreten und Zeugnis ablegen. Ja, diese blutflüssige Frau, die geheilt wurde, weil sie die Quaste des Herrn Jesus berührt hatte. Aber in der Synagoge war das nicht so. Im Talmud steht, die Frauen kommen, um zu hören und nicht um zu lernen. Wie? Komisch, ja? Ja, so ist der Talmud geschrieben und man muss immer ein bisschen mehr wissen, um wie man das verstehen muss. Das heißt, die Frauen sollen kommen und hören, aber sie sollen nicht lernen durch Fragen stellen. Und das schreibt dann der Apostel Paulus. Das ist genauso auch für die Gemeinde. 1. Korinther 14 sagt er, in den Gemeindezusammenkünften sollen die Frauen schweigen. 1. Korinther 14, 34. Und dann sagt er, wenn sie aber etwas lernen wollen, sollen sie zu Hause ihre eigenen Männer fragen. Also nicht in der Gemeinde, in der Gemeindezusammenkunft. Das ist natürlich zu unterscheiden. Das ist nicht ein Hauskreis. Das ist nicht eine Gemeinde. Oder ein Frauenfrühstück und so. Wenn da eine Frau Frauen einen Vortrag hält, das ist etwas ganz anderes. Aber in der offiziellen Gemeindezusammenkunft nicht. Da sollen die Frauen eben nicht lernen durch Fragen stellen, sondern die sollen ihre Männer aktivieren. die ersten Ansprechpersonen. Das heißt nicht, dass man andere Brüder nicht fragen darf, aber die Männer sind die ersten Ansprechpersonen und dann soll man eben ihnen fragen. Und wenn sie merken, das weiß ich gar nicht, ja, dann müssen sie Kommentare holen, gute. Oder selber bei anderen wieder nachfragen. Das aktiviert die Männer. Das ist Motivation. Darum wird das so gesagt. Ja, und eben jetzt sehen wir hier in der Synagoge, die haben so ein Gespräch geführt. Und der Herr Jesus hat auf diese Art auch gepredigt, im Dialog. Und jetzt sagt er in Vers 33, denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Jetzt erklärt er in dieser Synagogenzusammenkunft, in dieser Predigt, was die Brotvermehrung bedeutet. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Oh, das erinnert uns ja ganz an den Dialog in Johannes 4. Wenn du wüsstest, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer mit dir spricht, dann hättest du ihn. Und wirklich, sie sagt, sie möchte gerne dieses lebendige Wasser haben. Und die bekommen auch plötzlich Verlangen. Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Ego eimi, ich bin. Das ist der Name Gottes. Aus 2. Mose 3. Aber ergänzt durch das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Jetzt verstehen wir auch, warum im Johannesevangelium Lebensmittelwunder so wichtig sind. Ich habe gesagt Lebensmittelwunder, weil es nicht nur einfach Nahrungsmittelwunder sind, das wäre Speise, aber auch Trank. Ja? Und Speise und Trank fassen wir zusammen auf Deutsch Lebensmittel. Und der Herr Jesus sagt, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Er merkt, diese Menschen haben ihn gesucht. Sie haben gesagt, das ist der Prophet. Aber er merkt, das ist nicht der richtige Glaube. Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nun ist es ganz wichtig, dieser Vers ist so klar und eindeutig. Ich habe in letzter Zeit eine Reihe von Seelsorgeanfragen bekommen und immer wieder das gleiche Problem. Leute, die glauben, sie hätten sich versündigt, gemäß Hebräer 6 und 10, und sie seien abgefallen und sie können nicht mehr zurück. Und sie seien verloren. Und die drehen fast durch bis ganz. Und jedes Mal erkläre ich dann, nein, sie gehören nicht zu dieser Gruppe von Hebräer 6 und 10. Das sind nämlich solche, die ganz bewusst Jesus Christus definitiv als Erlöser verwerfen. Und die waren nicht wiedergeboren. Die waren erleuchtet. Aber Erleuchtung ist bitte nicht das Gleiche wie Wiedergeburt, nicht wahr? In Johannes 1 haben wir gelesen, Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Der Herr Jesus erleuchtet jeden Menschen, aber nicht jeder Mensch ist wiedergeboren. Erleuchtung ist die Voraussetzung, um sich zu bekehren. Und wenn Menschen zu dem Herrn Jesus wollen, ich frage dann natürlich extra, ja, haben Sie Ihre Sünde bekannt? Ja, natürlich. Und ich weiß ganz genau schon im Voraus, immer wieder, ja. Und dann erkläre ich, und das könnten Sie gar nicht, wenn wenn sie nicht gezogen würden. In Römer 3, Vers 11 heißt es, da ist keiner, der Gott suche. Wir kämen nie darauf, Gott zu suchen. Wenn wir Gott suchen, dann heißt es, dass er uns zieht. Und sehen wir, all diese Menschen in 6, Vers 24 kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Dass diese Menschen Jesus suchten, war, weil der Vater sie gezogen hat. Aber jetzt ist es wichtig, dass man sich dann auch bekehrt. Und wenn jemand überhaupt will zum Herrn Jesus, dann ist es der definitive Beweis, dass er nicht zu Hebräer 6 und Hebräer 10 gehört. Und in Hebräer 6 heißt es, dass die gar nicht Buße tun können. Und dann frage ich, ja, aber hat dir die Sünde leid getan? Ja, natürlich, und wie? Siehst du, das könntest du gar nicht. Wenn die sagen würden, ich will nicht Buße tun, dann müssen wir sagen, ja, das ist schon ernst. Ja? Aber wenn die sagen, ja, ich habe bekannt und ich will das auch nochmals bekennen. Jawohl. Und hier steht ganz klar, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es ist völlig klar. Es ist völlig logisch. Da braucht man gar nicht in die Klinik zu gehen. Kann man zu Hause bleiben. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Muss ich vorstellen, deine Synagogenbänken. Also, was denkst du? Das ist doch unmöglich, kann man doch nicht. Ja? So haben die gemurrt während der Versammlung. Er sagt, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt er nun, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Also wir verstehen das nicht. Wie geht das zusammen? Ja, sie haben nicht verstanden. Aber hätten sie doch ihn gefragt, anstatt in der Versammlung damit anderen zu diskutieren, geht doch nicht. Hätten doch ihn fragen können, aber es ist doch da Josef und Maria und wie kommt es, dass du sagst, du bist aus dem Himmel herabgekommen? Sie sagen es nicht ihm. Und darum gibt es Chaos. Und so ist es auch in den Gemeinden heute. Wenn da und da und da geplappert wird, man muss dort fragen, wo das Problem lokalisiert ist. Oder das scheinbare Problem, denn der Jesus war ja kein Problem. Aber es war schon schwierig zu verstehen. Da ist ein Josef, da ist eine Maria. Und wir kennen ja diese Leute. Und wie kann er sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Nun, sie hätten ja wissen können, der Messias sollte ja in Bethlehem geboren werden. Aber, schlagen wir auf, Micha 5, Vers 1. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Da wird ganz klar, der Messias kommt aus Bethlehem. Der muss in Bethlehem geboren werden. Und so steht es auch in Jesaja 9, nicht wahr? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Also muss er als Kind geboren werden. Und zwar in Bethlehem. Aber es heißt hier klar, seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Er muss Gott und Mensch in einer Person sein. Das habe ich mal in einem spontanen Gespräch mit einem Juden so gesagt. Und dann sagt er, Sie können gut reden. Und dabei, ich habe ja einfach erklärt, was in der Bibel steht. Das war nicht Rhetorik, sondern da steht's. Und übrigens, Bethlehem heißt Haus des Brotes, Brothausen. Und von dort sollte ja das Brot aus dem Himmel, von den Tagen der Ewigkeit her, kommen. Da haben wir schon die Erklärung. Aber die haben nur so geschwatzt miteinander. Vers 43, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Auch noch ein guter Befehl. Kann man mal in der Gemeinde sagen, murrt nicht untereinander. Und alle hören drauf, und da hört es auf. Also der Herr Jesus sagt, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also das bestätigt Römer 3, Vers 11, da ist keiner, der Gott suche. Gott muss ziehen. Und schauen wir uns in Römer 2, Vers 4 die Stelle an. Die dazu passt. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Also Gott in seiner Güte leitet zur Buße. Aber wenn Gott so zieht und zur Buße leitet, ist es möglich, wieder zu widerstehen. Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf. Also, wenn der Mensch eben sich nicht ziehen lässt, dann geht er verloren, weil er nicht will. Da hat jemand die Frage aufgeschrieben, auf den Tisch gelegt. Warum finden Menschen, wie zum Beispiel ich, zum Glauben? Und andere wollen nicht. Warum wollte ich? Und eine Freundin von mir, einfach nicht. Sie weiß von mir um alles. Sie sagt, sie braucht den inneren Wunsch, der nicht da sei. Und die Antwort ist die. Der Herr Jesus zieht alle. Gott zieht alle. Und der Jesus sagt auch in Johannes 12, kann die Stelle angeben, Vers 32, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Aber man kann im eigenen Starrsinn widerstehen, weil Gott uns nicht geschaffen hat als Marionetten, die einfach machen, was der Marionettenspieler will. Sondern er hat uns gemacht als Personen. Und Personen sind eigene Wesen, die sagen können, ich. Ja, Gott hat den Menschen geschaffen im Bild Gottes. Und Gott sagt, ich bin. Und Menschen, die im Bild Gottes geschaffen sind, die können sagen, ich will. Oder ich will nicht. Und warum habe ich gewollt? Ja, eben weil ich wollte. Aber ich wäre nie von mir aus gekommen. Und es gibt Menschen, wir haben das in Johannes 5 gehabt, Vers 40, ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Die sagen nein, sie wollen nicht. Und nun haben wir also hier diese Aussage, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Also ohne dass Gott zieht, ist es nicht möglich, errettet zu werden. Aber Gott zieht alle. Aber wir können dem widerstehen und verloren gehen. Vers 45, es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Das ist ein Zitat aus Jesaja 54, Vers 13. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott ist. Dieser hat den Vater gesehen. Das ist etwas ganz Interessantes. Das habe ich in meiner Bibel ganz speziell gekennzeichnet. Und ich liebe es, mit Farben und allem Möglichen mit der Bibel zu arbeiten. Ja? Und das habe ich mir angemerkt. Der Herr Jesus sagt, dass er den Vater gesehen hat. Nun wissen wir aber in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. 1. Timotheus 6, Vers 16, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen noch sehen kann. Geschöpfe können Gott in seiner absoluten Gottheit überhaupt nicht sehen. Aber der Jesus sagt, er hat den Vater gesehen. Und das ist nur möglich, weil er Gott ist. Der ewige Gott. Dieser hat den Vater gesehen. 47. Amen, Amen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wieder ein solch besonders gewichtiges Wort. Jedes Wort des Herrn Jesus ist gewichtig. Aber wenn er sagt Amen, Amen, müssen wir noch mehr die Ohren spitzen. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Und jetzt ganz wichtig. Ich habe erklärt, das griechische Verbalsystem ist ja so aufgebaut, dass man mit jedem Verb ausdrücken kann, im Prinzip, ob die Handlung gesehen wird als Punkt, als punktuelle Handlung, ein Akt, ja, der vollzogen wird, oder als etwas in seinem Verlauf, ja, etwas Fortdauerndes oder auch Wiederholtes, das ist die gleiche Form. Da gibt es noch eine dritte, die ist noch ein bisschen komplizierter, aber die brauchen wir jetzt nicht. Bleiben wir einfach. Und jetzt hier ist eben der Punktual, der Aorist. Ich mache das klar mit komischem Deutsch. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot den Akt des Essens vollzieht, also isst, ja, als punktuelle Handlung, wird er leben in Ewigkeit. Das zeigt, man muss sich einmal richtig bekehren und dieses Brot essen, nicht nur schmecken. Ja, wie in Hebräer 6, die geschmeckt haben, das gute Wort Gottes, die himmlische, das ist zu wenig. So ein bisschen auf der Zunge. Essen, sodass es richtig aufgenommen ist. So wie man in Ägypten das Passa essen musste. Und das macht klar, wird leben in Ewigkeit. Wer sich bekehrt, richtig, der lebt ewig. Das gibt Heilssicherheit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, jetzt geht's weiter. Ja? Obwohl sie eigentlich offiziell verboten ist. Mord nicht untereinander. Das geht fein. Nun untereinander und sagten. Die sprechen wieder nicht direkt mit dem Herrn Jesus. Dabei könnten sie ja Dialog führen. Ist erlaubt in der Synagoge. Die Männer kommen ja, um zu lernen. Mit Fragen. Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Aber der Herr Jesus geht auf das Gemurr ein. Da sprach Jesus zu ihnen. Wahrlich, wahrlich. Amen, Amen. Ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst, wieder punktuell, aorist, den Akt des Essens vollzieht und sein Blut trinkt, den Akt des Trinkens vollzieht, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Und dann weiter. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jetzt Überraschung. Hier benutzt der Text nicht mehr ein Aorist. Nicht wahr? In Vers 51, dort kann man am Rand einen Punkt machen, um zu zeigen, wer von diesem Brot isst, punktuell, wird leben in Ewigkeit. Hier mache ich so eine geschwungene Linie, ja, für eine Handlung, die fortdauernd ist. Man sagt im Durativ. Und hier ist es so, wer mein Fleisch immer wieder isst und mein Blut immer wieder trinkt, hat ewiges Leben. Der hat es. Jemand, der ewiges Leben hat, ein echter Gläubiger ist, der hat den Wunsch, sich immer wieder von seinem Heiland, von seinem Erlöser, geistlich zu ernähren. Er ist das Opfer, er hat sein Blut gegeben zu meiner Erlösung. Das ist geistliche Speise. Das hat übrigens nichts zu tun mit dem Abendmahl. Von einem Abendmahl wusste man damals gar nichts. Das hat der Herr erst am Vorabend der Kreuzigung eingesetzt und dann erklärt. Hier geht es einfach darum, ausgehend von dem Brotwunder für die 5000, die zu erklären, was das Zeichen bedeutet. Also, wer mein Fleisch immer wieder isst und mein Blut immer wieder trinkt, ein wahrer Gläubiger, der beschäftigt sich mit dem Herrn. Immer wieder. Und hat das Bedürfnis, eben den Herrn und sein Wort aufzunehmen und sich davon zu nähren. Der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst, wieder fortdauernd, macht da wieder die Wellenlinie. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Also solche, die eben sich von dem Herrn Jesus gewohnheitsmäßig ernähren, das sind auch die, die in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus bleiben und er in ihnen. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe, des Vaters wegen, so auch, wer mich isst, der wird auch leben, meinetwegen. Und damit wird klar, was eben dieser Ort Bethlehem bedeutet. Dort wurde der geboren, der der Welt das Leben gibt. Dadurch, dass er gestorben und auferstanden ist, dadurch, dass er vom Himmel herabgekommen ist, aus den Tagen der Ewigkeit. 58. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, das ist wieder durativ, immer wieder isst, wird leben in Ewigkeit. Ja, wir haben vorhin gehabt, wer dieses Brot isst, als Punkt, Vers 51, wird leben in Ewigkeit. Wer sich echt bekehrt, lebt in Ewigkeit. Und wer aber ein Gläubiger ist, der davon gekennzeichnet ist, dass er immer wieder dieses Brot isst, das ist einer, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Und was heißt Kapernaum? Kfar heißt Dorf des Nahum und Nahum heißt Trösters. Dorf des Trösters oder Dorf des Trostes. Und da hat der Herr Jesus diese trostvolle Botschaft verkündigt, die eben vielleicht, wenn das jetzt angehört wird auf Livestream und so, gibt es dann weniger E-Mails und Telefonate. Ich drehe durch und ich komm in die Hölle und ich bin Hebräer 6. Nein. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wie kann man denken, wenn man den Wunsch hat, zu dem Herrn Jesus zu kommen, dass er einen nicht will? Das ist ja der Beweis, dass er ein Ja hat zu dem, der kommt. Und er darf wissen, ich habe von diesem Brot gegessen, den Herrn Jesus wirklich als meinen Retter aufgenommen, meine Schuld ihm bekannt. Und jetzt wird Leben in Ewigkeit. Das ist wirklich eine Trostbotschaft aus dem Dorf des Trostes. 60. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen: Stoßt ihr euch daran? Ich war das zeigt, es gibt Leute, die waren Jünger und die waren doch nicht wiedergeboren. Das zeigt uns das Johannes-Evangelium immer wieder. Es gibt die, die wirklich den Herrn aufnahmen und wirklich an den Namen des Sohnes Gottes glauben, die haben ewiges Leben. Aber es gibt solche, die glauben einfach aufgrund der Zeichen, die suchen, aber dann, wenn es darauf ankommt, murren sie. Ja, kann doch nicht sein, kann er doch nicht sagen. Ich bin das Brot, das Leben, das sein Fleisch, Speise ist. Geht doch nicht. Und da gehen viele weg und verlassen den Herrn Jesus. Vers 62. Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war, ja, wer ist es, der hinaufgestiegen und wer ist es, der herabgestiegen ist vom Himmel? Der Herr Jesus spricht hier, dass er auffahrt, von seinem Auffahren, und er spricht immer wieder von dem, wie er herabgekommen ist. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das darf man nicht wörtlich verstehen. Mein Fleisch essen. Das ist geistlich gemeint. Er sagt das ganz klar. Und alle, die sich geärgert haben, die hätten ihn fragen können, ja, wie geht das? Eben, das müsste man nicht wörtlich verstehen. Das ist geistlich, bildlich gemeint. Aha. Aber die ärgern sich und die murren. Und dann sagt der Herr Jesus, Vers 64, aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten. Eben die nicht den wahren, rettenden Glauben hatten, sondern nur einen äußerlichen. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht von dem Vater gegeben ist. Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Eine richtige Krise. Ganz viele gehen weg, sagen: Ich habe genug. Und das war wirklich eine Krisenversammlung, muss man sagen. Also, ja, es ist schon eine Herausforderung, wenn man überhaupt im Dialog predigt, ja? Also auch wenn man Bibelklasse macht und die Leute können einfach zwischendurch was fragen, das ist immer ein Risiko, ja? Aber das geht ja meistens gut. Aber hier, das ist ja unglaublich, diese Unruhe, die da in diese Versammlung gekommen ist. Und dann schließlich, viele gehen weg. Vers 67, da sprach Jesus zu den Zwölfen. Es gab natürlich viel, viel mehr Jünger, nicht wahr? Die Zwölfe waren nur 12 Jünger, die der Herr aus der Vielzahl von Jüngern, die es gab, ausgewählt hatte, um Apostel zu sein, mit einer ganz besonderen Aufgabe. Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Er hat ihn erkannt als den, der in Johannes 1,1 beschrieben wird: Im Anfang war das Wort. Und er kam in diese Welt, um Worte des Lebens zu verkündigen. Er sagt: Wir haben geglaubt und erkannt. Die dachten, Judas ist auch ein Echter. Nicht wahr? Der Herr spricht ja zu den Zwölfen. Wollt ihr auch etwa weggehen? Judas ging nicht weg. Der blieb weiter. Die Krise kam erst später. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch, die Zwölf, auserwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Und dieses Wort, ein Teufel, das ist ein furchtbares Wort. Griechisch heißt das Diabolos. Das heißt, wenn man die Wortherkunft anschauen will, Dia heißt durch und Bolos, unser Wort Ball ist damit verbunden, verwandt. Bolos heißt werfen, also Durcheinanderwerfer. Aber dieses Wort darf man nie übersetzen mit Durcheinanderwerfer, sondern das ist einfach das altgriechische Wort für Verleumder. Jemand, der Dinge ausbreitet, die nicht stimmen oder nicht ganz stimmen und die auch feindlich gerichtet sind gegen jemand. Das hebräische Wort im Alten Testament, dort findet man nicht den Namen Teufel. Im Alten Testament heißt das Satan. Und darum in Offenbarung 12 wird er der Teufel genannt, welcher Teufel und Satan genannt wird. Also der griechische Name, Diabolos und Satan. Und es ist so, Satan kommt von einer Wurzel, die bedeutet anfeinden. Und das ist eigentlich der Fachausdruck im Althebräischen für jemanden, der zum Richter geht und eine Person feindlich anklagt. Und sagt, der hat das und das gemacht, der ist das und das und das. Das ist der Satan. Und wir haben eine solche Szene in Sacharja 3, wo der Prophet in der Vision den hohen Priester von damals, Jeshua, sah. Und dann sah er dort den Satan, der da stand, um ihn anzuklagen vor Gott. Aber der Engel des Herrn spricht als Advokat für den hohen Priester. Und das ist natürlich, wie wir wissen, der Jesus, der ewige Sohn Gottes. Und dort haben wir eben dieses Wort Satan für den Teufel, weil er der Ankläger ist. Und die griechische Übersetzung davon ist eben das Wort hier, Teufel. Wie in Offenbarung 12 für den Teufel verwendet. Diabolos, Verleumder. Und es ist eben so, Verleumdung führt zu einem Durcheinander. Das ist wie wenn man einen Raum voll schönen Geschirr und dann nimmt man einen Ball, ich meine einen richtigen Ball, ja, da reinschmeißt und die Fetzen fliegen, ja, beziehungsweise das Geschirr fliegt und es zerknallt. Das ist der Effekt von Verleumdung. Das macht alles kaputt, bringt alles durcheinander, das verwüstet Beziehungen. Und darum sage ich, das ist ein schreckliches Wort. Einer von euch ist ein Diabolos. Und so sehen wir also in diesem Kapitel einen in sich abgeschlossenen Teil. Und morgen fahren wir weiter mit Kapitel 7 und 8. Und zwar ist dann Kapitel 7 eben gruppiert um ein weiteres Fest. Dort geht es um Herbst 31. Da waren wir Frühjahr 31. Morgen schauen wir uns in Kapitel 7, Herbst 31 an, das Laubhüttenfest. 7, Vers 2. Es war aber das Fest der Juden. Sehen wir, nicht ein Fest, das Fest der Juden. Und jetzt wird noch erklärt, das Laubhüttenfest. Ja? Nein. Da sprachen seine Brüder zu ihm, zieh von hier weg und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei, selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Tragisch. Die Halbbrüder des Herrn Jesus damals waren nicht auf der Seite der Kinder Gottes. Und hier sagen sie, er soll doch nach Judäa gehen und Und er soll doch da auch mehr aus seiner Verborgenheit heraustreten und sich publik machen. Zeige dich der Welt. Ja, für so Show hatten sie ein Interesse. Aber Johannes erklärt, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Es gab dort erst später eine Wende. Nicht wahr? In der Apostelgeschichte und dann auch im Galaterbrief lesen wir von Jakobus, dem Bruder des Herrn. Der kam später zum Glauben. Und dann auch Judas, also Judas, Halbbruder des Herrn, das ist der Mann, der dann später den Judasbrief geschrieben hat. Mit der Ermahnung, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und Jakobus war der, der den Jakobusbrief geschrieben hatte. Wo er schreibt über die Zunge, die ein kleines Feuer ist, ein Riesenwald anzündet und so weiter. Aber damals war das noch ganz anders. Und so ist es wichtig, wenn man auch Verwandte sieht, die nicht glauben, da muss man wirklich sehen, aber was jetzt noch nicht ist, das kann noch werden. Und es kann eine solche Wende kommen. Ich meine, dieser Jakobus, Bruder des Herrn, das war dann schließlich ein so eindrückliches Zeugnis. Der Mann war in Israel bekannt als ein gerechter Mann. Und Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, schreibt über ihn, über Jakobus. Und eben auch dieser Judas wurde ein Mann, der ein Ansporn war für die Gläubigen, für den Glauben zu kämpfen. Aber damals war es anders. Und der Jesus sagt in Vers 6, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Das erinnert uns wieder an Maria in Johannes 2. Sie haben keinen Wein. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit, aber ist stets bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, weil sie selber zur Welt gehörten, zu diesem System des Satans. Mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Ja, das erinnert uns wieder an das Gespräch mit Nikodemus, wo der Jesus gezeigt hat, dass in Johannes 3, Vers 19, dies ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Und weiter sagt der Herr Jesus, geht ihr hinauf zu dem Fest. Ich gehe noch nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nachdem er aber dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Jetzt habe ich gelesen, etwas anders als bestimmte Übersetzungen haben, nicht wahr? Und zwar habe ich gelesen, nach dem Mehrheitstext, ich gehe noch nicht hinauf zu diesem Fest. Und der Minderheitstext, der Neste Alland, der hat noch nicht im Text. Und was bedeutet das? Das würde bedeuten, dass der Herr Jesus gelogen hat. Weil in den weiteren Versen sehen wir dann, wie der Herr Jesus später hinaufgeht zum Laubhüttenfest. Er hat gesagt, noch nicht. Und sehen wir, was das für ein schlechter Text ist. Das geht gar nicht. Vers 10. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zu dem Fest, da ging auch er hinauf. Nicht öffentlich, sondern gleichsam im Verborgenen. Die Juden, wir wissen, das sind die Führenden, nun suchten ihn auf dem Fest und sprachen, wo ist er? Und viel Gemurmel war über ihn unter den Volksmengen. Ja, da haben wir wieder das Diabolos. Da wurde geschwatzt, gemurmelt, geredet. Und die Spannung nimmt immer mehr zu im Volk Gottes. Die einen sagten, er ist gut. Andere sagten, nein, sondern er verführt die Volksmenge. Man war also völlig uneins in der Beurteilung dieses Mannes aus Nazareth. Niemand jedoch sprach öffentlich von ihm aus Furcht vor den Juden. als ging, so im Verborgenen, Versteckten. Als es aber schon um die Mitte des Festes war, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Da verwunderten sich die Juden und sagten, wie besitzt dieser Gelehrsamkeit, da er doch nicht gelernt hat? Nun, das bedeutet, er hat kein Formalstudium gemacht bei einem Rabbiner. Aber hatte er gelernt. Und es war in Israel auch üblich, dass man Kinder schon in der Tora unterwies, in der örtlichen Synagoge. Da gab es also Kinderunterweisung. Da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Ganz analog zu 5. Mose 18. Ich werde den Propheten meine Worte in den Mund legen, alles, was er sagen soll. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Hier findet man heraus, wie man die Wahrheit erkennt im Wort Gottes. Es braucht die Voraussetzung, man muss bereit sein, Gottes Willen zu tun. Dann bekommt man Erkenntnis. Also das ist ein wichtiger Punkt. Erkenntnis gibt Gott, wenn jemand bereit ist zu gehorchen. Erkenntnis kriegt man nicht einfach so. Das sehen wir auch bei Daniel und seinen Freunden. Daniel bekam von Gott Weisheit. Und das war wahre Weisheit, die nicht aufblähte. Und diese Weisheit hat ihn dazu geführt, dass er wieder dem Herrn treu war. Und diese Treue wurde belohnt mit erneuter Weisheit. Und diese Weisheit führte ihn wieder zu Treue. So kann man Daniel 1, 2, 3, das sind nur die Freunde, 4, 5, 6 durchstudieren. Es geht wie eine Spirale. Auf Treue, Gehorsam gibt es Erkenntnis. Und diese Erkenntnis führt zu weiterer Treue. Wenn es eben die wahre Erkenntnis ist, die falsche Erkenntnis, die macht stolz, sagt 1. Korinther 8, Vers 1. Und der Jesus sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen. Dann gibt Gott Wissen und Erkenntnis. Ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Und noch etwas Wichtiges, der Jesus sagt, wenn jemand seinen Willen tun will. Und das muss natürlich Johannes schreiben in dieser Kampfschrift gegen die Gnosis. Die sagten, ist alles zuvor bestimmt. Der Mensch hat eigentlich nicht einen eigenen Entscheidungswillen. Die werden gerettet, die gehen verloren. Und der Jesus sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, der Mensch muss wollen. Darauf kommt es darauf an. Vers 18, wer von sich selbst ausredet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, dieser ist wahrhaftig. Und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und keiner von euch tut das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Jetzt kommt wieder das Thema Mose. Merken wir, es kommt immer wieder. Das ist ein roter Faden, entsprechend dem Prolog. Das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Aber das ist nicht ein Gegensatz, sondern das ist ein Zusammenhang. Denn Mose war ja ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Und jetzt macht er klar, sie halten die Tora gar nicht. Aber ihn wollen sie töten. Nur weil er gesagt hat, nimm deine Matte auf. Die Volksmenge antwortete, du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Es wird immer schlimmer. Jetzt beginnen sie sogar zu lästern. Er kam in das Seinige. Und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Nicht glauben ist eines, aber lästern. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan. Und ihr alle verwundert euch. Deswegen gab Mose euch die Beschneidung, nicht, dass sie von Mose ist, sondern von den Vätern, schon von Abraham. Aber Mose hat es ja bestätigt in 3. Mose 12. Und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das Gesetz Mose nicht gebrochen wird, zürnt ihr mir, weil ich einen Menschen ganz gesund gemacht habe am Sabbat. Jetzt bringt der Herr nochmals ein Argument. Wie ist das, wenn ein Baby geboren wird? Ja, dann wird es geboren. Und dann, am 8. Tag, muss man einen Jungen an der Vorhaut beschneiden. Man darf nicht am 7., auch nicht am 9., am 8. Und heute wissen wir übrigens aus der Medizin, das ist der idealste Tag für die Beschneidung, weil dort die Wundheilung am allerbesten dann funktioniert. Ja, und wenn jetzt eben ein Baby an irgendeinem Tag geboren wird, aber es ist dann so, der 8. Tag fällt auf einen Sabbat. Ja, was machen wir jetzt? 3. Mose 12, am 8. Tag. Und da haben wir gesagt, dieses Gebot ist höher als das Gebot der Sabbatruhe. Und darum, ein Baby muss man auch beschneiden. Aber das ist eine Operation. Ja, der Beschneider muss da mit dem Messer da einhaken und dann schneiden, das Baby weint und dann wird es in die Arme der Mutter gegeben. Ja, das geht alles ziemlich schnell. Und die Babys wissen dann später nichts mehr davon. Das haben sie alles vergessen, gibt kein Trauma und nichts. Ja, im Islam ist es ja so, die beschneiden das auch. Das haben sie abgeschaut vom Judentum, aber doch verändert. Und die beschneiden die Jungs vielleicht, wenn sie 10 sind. Und da kann es sein, so habe ich das in Tadschikistan gelernt, wo ich immer wieder hingegangen bin, ein islamisches Land. Dort ist es so, dass die Großmutter plötzlich mal denkt, jetzt können wir das machen. Also ein Küchenmesser, 10-jähriger Junge, wird kurz operiert und der wimmert natürlich. Die weiteren Tage ist er grässlich, ohne Betäubung. Und wenn man dann ein bisschen Schaden hat, wenn man ein Küchenmesser nachher sieht, das verstehe ich voll. Ja, aber eben am 8. Tag und auch am Sabbat. Und jetzt sagt der Herr Jesus, seht ihr, Vers 24, richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Er hat, und da nimmt er also Bezug auf Johannes 5, mit dem Gelähmten am Sabbat, der geheilt wurde. Und weil er hat nur gesagt, nimm dein Bett auf und geh. Das ist ja weniger als der Beschneider. Der muss da, wie gesagt, wieder den Kamm einsetzen und schneiden und dann muss man die Wundbehandlung machen, ja. Also, das ist ein wunderbares Argument. Vers 25, einige von den Bewohnern Jerusalems sagten nun, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben denn etwa die Obersten in Wahrheit erkannt, dass dieser der Christus ist? Also haben die Mitglieder des Sanhedrins jetzt erkannt, das ist doch der Messias. Diesen aber kennen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist. Ja, das stimmt ja nicht. Wir wissen ja aus Micha 5, er kommt aus Bethlehem. Jesus nun rief im Tempel und lehrte und sprach, ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Und ich bin nicht von mir selbst ausgekommen, sondern der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat. Da suchten sie ihn zu greifen. Und niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus, also der Messias, kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat. Das sind jetzt wieder Leute, die aufgrund von Zeichen überzeugt werden. Aber es braucht mehr. Sie müssen aufgrund des Wortes überzeugt werden. Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn murmeln. Oh, da wird auch gemurmelt. Überall wird gemurmelt. Und die hohen Priester und die Pharisäer sandten Diener, damit sie ihn griffen. Und dieser Ausdruck Diener ist hier der Fachausdruck für die Tempelpolizei der Leviten, die die Tore bewachten und so weiter. Da sprach Jesus: Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, da könnt ihr nicht kommen. Dahin könnt ihr nicht kommen. Die Juden sprachen nun zueinander. Widersprechen sie miteinander, aber nicht mit ihm. Wohin will dieser gehen, dass wir ihn nicht finden können? Will er etwa in die Zerstreuung der Griechen gehen? Also in die Diaspora im Ausland, zu den Juden, die im Ausland wohnen, und die Griechen lehren. Was ist das für ein Wort, das er sprach? Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Da haben wir noch ein weiteres Beispiel, wie sie seine Worte nicht verstehen. Ja, kann man das noch in die Liste von den 10, die ich schon genannt habe, noch dazu nehmen. Sie verstehen nicht, was er meint mit weggehen. Geht er da ins Ausland? Sie hätten ja ihn fragen können. Er sagte: Nein, ich gehe nicht ins Ausland. Und jetzt sind wir bis dahin gekommen, wo ich gerne morgen weiterfahren möchte, mit Vers 37. Und dann kommen wir zum Thema die Ehebrecherin. Aber in Zusammenhang mit Kapitel 7. Es ist ganz wichtig, dass man den ganzen Verlauf zusammen anschaut. Und es ist eben so, dass ich schon erklärt habe, Kapitel 7, 53 bis 8, 11, das fehlt im Text von Nestle Aland und wird in manchen Bibeln ausgezeichnet als nicht authentisch, nicht original. Und ich werde zeigen, was da kaputt geht an dem Johannesevangelium. Ein schwarzes Loch gibt das, wenn das rausgerissen wird. Das gehört in den gesamten Textverlauf, der eine vollkommene Komposition ist, wie wir noch sehen werden. Wir wollen jetzt noch zusammen schließen und beten.